Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Für Sie gibt's jetzt wieder Balsam für die Seele, ein paar schöne Gedanken für die kommenden 30 Minuten. Denn wir reden über Urlaub, ja? Fast nichts im Jahr ist wichtiger, ist spannender und ist schöner als die Zeit, in der wir uns einfach mal treiben lassen können. Zeit, die uns aufbaut, die uns glücklich macht und bestenfalls auch bereichert. Hier in diesem Podcast von Studiosus stellen wir Ihnen Reiseziele vor, die Sie bislang vielleicht noch nicht auf dem Zettel hatten. Und vor allem, wir sprechen auch mit den Menschen, die sich dort auskennen, ja? Ihre zukünftigen Reiseleiter. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Journalist und Radiomoderator und ich freue mich auf Ulrike Maria Hund, die mir ihr Tiflis heute vorstellt. Hallo Ulrike.
Hallo René.
Bevor wir nach Georgien reisen mit dir, Ulrike, erzähl uns kurz von dir. Woher kommst du? Wie sah dein Leben vor Studiosus aus und wie bist du Reiseleiterin geworden?
Ich komme eigentlich vom Bodensee. Mhm. Ich hatte immer eine große Leidenschaft für Länder und Sprachen. Und deshalb habe ich neben Englisch, Französisch, ein bisschen Italienisch und Spanisch auch Russisch gelernt. Habe dann Slawistik studiert, noch ein paar andere Sachen und mit jüdischen Flüchtlingen aus der ehemaligen Sowjetunion gearbeitet. Und da habe ich meinen ersten Teppichhändler aus Tiflis kennengelernt.
Super.
Das weiß ich noch, der hatte natürlich Teppiche für mich und so weiter. Aber vor allem hat mich dieses Land sehr interessiert. Und dann so nach ein paar Jahren Sozialarbeit bin ich umgezogen nach Bonn, wohne ich jetzt auch, in der schönsten Straße mit den Kirschblüten. Aha. Und fing für Studiosus an, erstmal in Russland zu arbeiten. Als ich dann aber dann mal gefragt wurde von der Disponentin, ob ich nicht mal nach Georgien möchte, dachte ich an den Teppichhändler und habe sofort zugesagt.
Und schon bekam das Herz wieder Flügel.
Ja, genau.
Wie lange bist du jetzt schon dabei?
20 Jahre tatsächlich dieses Jahr und seit 2007 im Kaukasus, also schon lange. Auch eine spannende Zeit, weil natürlich so diese ganzen Länder der ehemaligen Sowjetunion sich unglaublich verändert haben, auch vor allem Georgien. Und ich muss sagen, jeden Winter freue ich mich auf den Sommer, wenn es wieder nach Georgien und Armenien auch geht.
Ach, wie schön. Ja. Ich habe schon erwähnt, mit dir geht's heute nach Tiflis, die Hauptstadt Georgiens. Sag's mir nochmal in der Landessprache, das ist ja nicht so einfach, also zumindest nicht für mich.
Mhm. Tbilisi.
Tbilisi.
Nein, schon.
Vielleicht lerne ich das noch, ja, in dieser nächsten halben Stunde. Diese Stadt hat zum einen eine besondere Lage, malerisch und auch eine ganz eigene Geschichte. Fangen wir mal mit der Lage an. Wir haben einen Fluss, wir haben Berge und wir haben ein Tal und mittendrin Tiflis.
Mhm. Der Fluss heißt Mtkvari.
Auch wieder nicht einfach.
Nee, deshalb nennt man ihn international auch Kura. Die entspringt in der Türkei, fließt durch Georgien, dann durch Aserbaidschan ins Kaspische Meer. Georgien liegt aber am Schwarzen Meer. Und so, wenn man sich das geografisch so vorstellt, sind das eigentlich, das Kaspische Meer ist so ein Binnenmeer. Und das Schwarze Meer ist ja am Bosporus mit dem Mittelmeer verbunden. Und das sind eigentlich so diese Einflüsse vom Osmanischen Reich, vom Persischen Reich, vom Russischen Reich, die eigentlich immer wieder von außen auf Georgien so eingedrungen sind. Und das Besondere ist aber, dass Georgien selber eine ganz eigene uralte Sprache hat, die gar nicht verwandt ist mit außenrum, eine sehr alte Schrift auch, die schon wahrscheinlich vor dem Christentum in einzelnen Elementen bestand, aber mit der Übersetzung von der Bibel dann zur Landesschrift auch wurde. Und das ist halt toll, weil man wirklich so zwischen Europa und Asien ist. Das Christentum hat ja so diese europäische Kultur mit in sich und hat die europäische geprägt. Aber diese ganzen Eroberungen durch Muslime, also iranische oder osmanisches Reich, haben auch sehr viel so asiatische Einflüsse dahinterlassen. Und die Landschaft ist spektakulär, finde ich wirklich, in Georgien. Das ganze Land ist so groß wie Bayern und hat 8 verschiedene Klimazonen. Stell dir mal vor, dass du in Bayern irgendwie Tee ernten, Zitronen pflücken und Skifahren gehen könntest. Das ist Georgien.
Das ist wirklich reizvoll. Der Name der Stadt bedeutet übersetzt warme Quelle. Und genau diese warmen Quellen, die gibt es da bis heute. Ne? Es gibt auch eine nette Geschichte dazu.
Genau. Es gibt warme Schwefelquellen dort. Also Schwefelwasser stinkt ehrlich gesagt nach faulen Eiern. Mhm. Aber nicht in der ganzen Stadt, nur da, wo das Wasser direkt aus dem Boden kommt. Und die erste ostgeorgische Hauptstadt, die war Mtsheta. Und der König von Mtsheta ist eines Tages jagen gegangen im Kuratal. Und dann hat er einen Falken steigen lassen und der Falke wollte den Fasan schlagen. Ließ ihn fallen, der fiel in den Teich. Und dann war mal gekocht da drin und man konnte ihn gleich essen, weil er in eine Schwefelquelle gefallen war. So geht die Geschichte. Und dann hat der König natürlich aus strategischen Gründen, gibt ja immer Politik und Legende. Die Legende ist, weil das Leben so angenehm war, hat er die Hauptstadt verlegt, aber es ist strategisch an diesem Flusstal leichter zu verteidigen gewesen. Und dann ist im 5. Jahrhundert Tiflis, also was auch warm heißt, Tbilisi heißt warm auf Georgisch, gegründet worden.
Ich kenne ja Georgien noch aus der Zeit der Sowjetunion, wobei kennen ist übertrieben. Ja. Ich bin da mal durchgefahren. Ich hatte noch mal geguckt, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten. Als Kind bin ich mal von Sochi über Suchumi nach Batumi gereist. Aha. Das war damals noch möglich, heute geht das ja gar nicht mehr.
Leider.
Wie ist denn aktuell das Verhältnis zu Russland?
Das ist ein sehr kompliziertes Verhältnis zu Russland. Das hat nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, man sagt tatsächlich dort im Kaukasus auch Zusammenbruch, ist die ganze Wirtschaft zusammengebrochen. Es gab einen Bürgerkrieg, innerhalb Georgiens einen Bürgerkrieg. Und dann wurde Shevardnadze geholt. Das ist ein ehemaliger sowjetischer Außenminister, den wir wegen der Wiedervereinigung kennen. Und der hat geschafft, einen Waffenstillstand zu schließen, aber für den Preis, dass Abchasien abgespalten wurde. Und Abchasien liegt, was du gerade gesagt hast, Suchumi ist die Hauptstadt von Abchasien, war ein Landesteil Georgiens. Das liegt zwischen Sochi und Tbilisi. Und da waren früher auch die meisten Touristen. Und das ist bis heute so, dass das abgespalten ist und so eine pseudo-unabhängige Republik ist, die von Russland kontrolliert ist, um letztendlich über diese abgeschnittenen Handelswege auch Georgien abzuschneiden. Das sind so komplizierte politische Hintergründe. Andererseits hatte ich ja gerade ganz kurz erwähnt, dass Georgien eigentlich immer mit so Großmächten um sich herum leben musste und es immer so eine fragile Balance war, Unabhängigkeit zu bewahren, aber gleichzeitig Frieden zu haben.
Ja, lass uns jetzt mal rein ins Getümmel. Was mir aufgefallen ist, Ulrike, auf Bildern, die ich von Tiflis gesehen habe, die Stadt ist von den Felsen aus betrachtet wie so ein großes Wimmelbuch. Das war mein Eindruck. Da gibt es auf verhältnismäßig kleiner Fläche wahnsinnig viel zu erleben und eine unfassbar facettenreiche Architektur. Und die wiederum hat in manchen Ecken der Stadt wirklich schon romantische Züge. Das ist wunderschön anzusehen, diese kleinen Häuschen mit den kunstvollen Balkonen. Die gehören zur DNA der Stadt. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man sagen. Dafür ist Georgien Tiflis vor allem berühmt. Und man nennt es auch italienische Balkone, obwohl ich arbeite auch in Italien für Studiosus. Auch in Italien gibt es die gar nicht
so. Findest du ja gerne Parallelen?
Ja, ich würde sagen, die Mentalität. Also Georgien ist das Italien des Ostens und immer auch gewesen, hat auch als Tourismusziel, auch in der Sowjetunion galt es als Italien. Die Mentalität der Georgier sind sehr temperamentvoll. Das Leben findet draußen statt, deshalb auch diese schönen hölzernen Balkone, die Innenhöfe. Und hinzu ist Tiflis immer eine multikulturelle Stadt gewesen und in diesen Innenhöfen trafen sich halt die ganzen Kulturen, die sich auch immer wieder verändern, je nach Geschichte. Wer gerade im Moment sind natürlich viele Europäer da, weil es zieht uns aus Westeuropa, zieht diese tolle Stadt natürlich an.
Sie ist auch sehr farbenfroh. Also ich weiß gar nicht, ob das Foto, das ich gesehen habe, entsprechend bearbeitet wurde, aber das war mein Eindruck, auch gerade diese kleinen Häuser mit diesem wundervollen Balkon, unglaublich farbenfroh, knallige Farben und freundlich und wirkt auch wirklich sehr offen. Und das findet man so in der Altstadt vor. Ist das richtig?
Wobei die Altstadt hat verschiedene Viertel. Es gibt ein Altstadtviertel, das ist dieses Viertel mit diesen italienischen Häusern und Balkonen. Und das, würde ich sagen, ist so das ganz traditionell Georgische. Ja. Und in diesem Altstadtviertel gibt es aber noch viel Älteres, die Kirchen. Die sind wirklich zum Teil noch aus dem 5., 6., 7., 8. Jahrhundert. Die Stadt ist immer wieder erobert worden und so Holzbauarchitektur ist natürlich abgebrannt. Aber diese Kirchen, die stehen mittendrin wie so, ja, so urzeitliche Gebäude, muss ich schon fast sagen. Und das hat was sehr archaisch Faszinierendes auch. Und dann gibt es die großen Prachtstraßen aus dem 19. Jahrhundert, aus der Zarenzeit. Da gibt es die ganzen Paläste, hast du wahrscheinlich auch gesehen, ja. Genau, diese tollen Paläste sind alle in der Zarenzeit gebaut worden. Eine wunderschöne Oper, so im maurischen Stil. Es gibt auch eine Synagoge, es gibt eine Moschee. Es gibt sehr viele Jugendstilhäuser auch. Als die Zaren die Eisenbahn gebaut haben und mit der Eisenbahn ist auch in Georgien ein wirtschaftlicher Aufschwung entstanden. Dann sind aus den ehemaligen Kamelhändlern mit ihren Karawanseranen sind Baumwollhändler geworden. Man hat neue Karawansereien gebaut. Das ist eigentlich ein Handelshaus der Karawanserei, wo du auch Tiere unterbringen konntest, als man noch mit Kamelen transportiert hat und in der Eisenbahnzeit halt die Baumwollballen auf der Eisenbahn.
Was mir auch ins Auge gefallen ist, ist dieses wunderschöne Bäderviertel. Mhm. Alexander Puschkin hat darüber mal gesagt, dass er noch nie in seinem Leben etwas Luxuriöseres gesehen hat. Vielleicht hat Marco Polo auch so gedacht, denn es ist ja wirklich unfassbar luxuriös gebaut tatsächlich. Man kann es kaum beschreiben. Mosaikarbeiten, farbige Wände und alles in einem unfassbar tollen Baustil. Also ich war wirklich begeistert. Und natürlich fallen auch diese Kuppeln auf, diese kleinen, mit einem Schornstein drauf. Was ist das eigentlich?
Also diese Bäder sind zu unterschiedlichen Zeiten gebaut worden. Diese Kuppeln sind osmanische Kuppelbäder. Das sind so einzelne Bäder. Jedes Bad hat eine Kuppel über sich. Ein Bad, wo du untertauchen kannst, eine Marmorbank, ein Wohnzimmer kurz davor mit so einem Sofa. Das tust du quasi als kleines Apartment mieten, kriegst einen Schlüssel in die Hand und dann macht irgendwie aus, ob man eine Massage haben möchte, ob man Tee oder Bier kriegen will. Dann klopft jemand an die Tür, man macht auf. Also braucht keine Angst haben, dass während man im Bad ist, jemand Fremdes reinkommt. Hm. Das sind die Kuppelbäder. Und dieses wunderschöne Bunte, was immer auf allen Bildern ist, das ist ein Bad, das im 19. Jahrhundert gebaut worden ist. Und zwar wie Samarkand, wie die Moscheen in Samarkand. Oh. Und deshalb sieht das so schön türkis aus. Also wer mal die Seitenstraße, Tbilisi liegt ja eigentlich an der Seitenstraße, an dieser alten Handelsstraße, die schon über Jahrtausende funktioniert. Und die geht von Samarkand über Tbilisi, dann über das Schwarze Meer bis nach Italien. Und da haben sich die Architekten inspirieren lassen von den großen Moscheen in Samarkand. Und wenn wir mit Gästen durch die Altstadt gehen, dann glauben die immer, wenn sie das Bad sehen, das sei die Moschee. Weil die Moschee ist eigentlich viel unauffälliger als das Bad.
Tiflis ist auch eine Stadt mit vielen Parks. Kann ich da barfuß über Wiesen laufen oder sind das eher so Parks, bei denen ich auf den Wegen bleiben muss?
Also ich würde nicht barfuß über Wiesen laufen, weil die Georgier feiern gerne und du weißt nie genau, ob doch nicht irgendwo eine Bierflasche. Okay. Das sagt auch, Tiflis ist das neue Berlin. Aber es sind tolle Parks. Also es gibt einen sehr schönen kleinen Park, der nach einer Schauspielerin benannt ist, in der Altstadt, im Bäderviertel auch ganz um die Ecke. Und da sind oft, auch wenn Volksfeste sind, Bühnen aufgebaut mit Volkstänzen und Musik. Da ist eine sehr schöne historische Bäckerei. Die Ecke kann sich da so Khachapuri, ein Käsebrot kaufen, sich im Park. Das machen wir oft mit den Gästen in der Mittagspause, lassen wir uns ein bisschen verteilen. Die einen sitzen im Park, essen Khachapuri, die anderen gehen in den Café, ehe wir dann ein bisschen weiter auf Entdeckungsreise gehen.
Genau, Entdeckungsreise ist mein Stichwort, denn auch ein Marionettentheater kann man dort besuchen und das heißt, dass das ein Ausflug wie in eine Märchenwelt ist. Was ist so märchenhaft daran?
Das ist lustig, das ist ein politisches Marionettentheater für Erwachsene und die Märchen spielen politisches Theater. Also es wird auf Georgisch oder Russisch gespielt mit englischen Untertiteln, kleines Zimmertheater. Mhm. Das ist eigentlich eine One-Man-Show gewesen. Ein berühmter Künstler hat die Marionetten eigentlich dazu benutzt, politische Kritik an in der Sowjetunion ist das schon entstanden. Erst an den Sowjets, auch dann an den neuen Regierungen, aber auch an diesem zwanghaften europäisch sein wollen, habe ich mal ein Stück gesehen. Das hat er so ein bisschen auf die Schippe genommen, wo die Georgier versuchten, wie die Pariser zu sein. Aber sie sind ganz anders, sind keine Pariser. Sie sind Georgier, die trinken 300 Liter Wein und nicht so ein Gläschen oder so am Fest.
Man sagt über Tiflis, die Stadt ist modern und alt, weltoffen und konservativ, arm und reich, elegant und futuristisch, aber auch märchenhaft verwunschen. Ja, das haben wir eben erlebt in der Altstadt mit den typischen Bauten. Wer es moderner mag, der geht in Richtung Friedensbrücke. Die verbindet die Altstadt mit dem Riekepark, mit diesen zwei riesigen Röhren. Was ist das da drin? Was ist das für ein Bau? Das musst du mir erklären.
Das ist lustig, das lasse ich immer meine Gäste raten. Wir schauen dann immer die großen Röhren an und dann frage ich, was das denn sein könnte. Die einen sagen Weinamphoren oder manche sagen Autobahnbau, aber wohin? Ja. Nee, das war mal geplant. Unter Saakaschwili gab es sehr tolle, moderne Architekturprojekte in der Stadt. Da hat man zum Beispiel das Einwohnermeldeamt gebaut, das wie so ein großes Pilzhaus aussieht. Man hat auch einen neuen Präsidentenpalast gemacht. Der ist inspiriert von unserem Reichstagsgebäude mit einer Glaskuppel. Und dann wollte man ein Konzerthaus bauen. Und diese beiden Röhren sollten das Konzerthaus sein. Dann ist aber Saakaschwili gestürzt worden. Auch mit dem Grund, weil ein Großteil der Bevölkerung einfach diese ganzen modernen Errungenschaften nichts gespürt hat und immer noch arm waren. Die dachten, das Geld kann man in Sozialhilfe, in Diesel für die Bauern und so weiter stecken. Und dann standen diese Röhren ewig leer, was ja auch schade ist. So ein tolles Gebäude steht leer. Und ehrlich, jeden Sommer, wenn ich nach Tiflis komme, frage ich, und? Gibt's was Neues? Man hat zu mir gesagt, es sollte ein Weinmuseum werden. Man weiß es nicht.
Ich hätte fast vermutet, dass es in Richtung Konzertlocation geht oder ähnliches.
War ja geplant.
Tatsächlich macht es auf den Fotos auch den Eindruck, wie ich finde. Mhm. Aber Konzerte bzw. Musik genießt man, wie du schon gesagt hast, in dieser Oper mit dem maurischen Stil. Oder wenn man nicht so lautstärkeempfindlich ist, auch gerne bei den Festen der Georgier oder der Menschen in Tiflis. Denn du sagst, der Pegel ist da ordentlich, oder?
Ja, also zu einem richtigen Fest gehört natürlich Musik und viele Familien feiern in Restaurants und dann wird gleich eine Tanzgruppe und eine Musikgruppe dazu gebucht. Und da ist der Lautstärkepegel schon ordentlich. Also wird richtig fest aufgetritt. Die georgischen Tänze sind wirklich toll. Da tanzt sowohl Männer als Frauen. Es gibt Männertänze, Frauentänze, es gibt gemischte Tänze. Jede der Regionen Georgiens hat einen eigenen Stil auch. Und ich glaube, das ist das einzige Land der Welt, wo die Männer auf Spitze tanzen. Das kannst du dir nicht vorstellen, das ist unglaublich. Es ist spektakulär, aber es ist laut. Also es ist nichts für empfindliche Ohren.
Ulrike, du hast es gerade schon mal angerissen, die Küche in Georgien oder die in Tiflis. Wer den ganzen Tag unterwegs ist, der freut sich dann am Abend auf gutes Essen. Und das wird dort in Tiflis regelrecht zelebriert. Ja, das gehört zur Kultur. Also hier mal ein Häppchen wie bei uns oder so zwischendurch im Gehen, das ist da nicht. Da setzt man sich hin, da nimmt man sich Zeit. Oder hat man auch die Ruhe weg und freut sich dann auf Freunde und Familie? Was wird da gegessen? Was wird da gereicht? Was ist so typisch für die georgische Küche?
Also typisch für die georgische Küche ist, dass man keine Zwei-Personen-Portionen macht, sondern man macht erstmal so einen Vorspeisentisch. Und da gibt's ganz viele verschiedene Salate zu probieren. Es gibt zum Beispiel dann Tomaten-Gurkensalat, lachen wir immer, ist immer dabei. Aber der wird oft mit gemahlenen Walnüssen angemacht. Walnüsse sind an vielen dran. Dann gibt's so eine Art Spinatknödel auch mit Walnüsse oder auch rote Beeteknödel mit Walnüsse. Super lecker sind Badrigiani. Das sind so frittierte Auberginen mit so einer Walnusscreme, die dann so gerollt werden. Koriander ist da auch mit drin. Dann gibt es so eine Art georgisches Ratatouille. Tui auch, Acap Sandali heißt das. Also das sind alles die Vorspeisen, was ich jetzt noch sage. Dann gibt es aber auch so Fleischsalate dazu, mit Rindfleisch zum Beispiel. Und es gibt immer Khachapuri, das ist eigentlich auch bei den Vorspeisen dabei. Ich hatte gerade vorher schon mal kurz erwähnt, das ist Käsepizza. Und jede georgische Region, und manchmal habe ich sogar das Gefühl, jede Hausfrau hat eine eigene Käsepizza-Rezept. Käse innen, Käse auf, und welchen Käse man nimmt, kann man auf dem Markt bestaunen. Und auf manchen Reisen gibt's auch so eine Art Masterclass, nennen die das, wo man lernen kann, wie man Khachapuri backt.
Oh, der Wissenschaft. Und es wird dann auch draußen im Garten serviert oder auch gekocht. Ne? Also man ist dort richtig bei den Einheimischen zu Hause und sitzt dann an deren Tisch und genießt dann das Essen mit denen. Ist das richtig?
Ja, genau. Und manchmal kocht man sogar zusammen mit denen. Und meistens ist der Teig schon vorbereitet, dass es nicht so lange geht. Aber der Witz ist auch, dass es nicht einfach ist, zum Beispiel Käsebrot zu falten oder Chinkali zu falten. Und dann wird das gebacken und dann die Salate sind schon vorbereitet. Und meistens sitzt man unter einer Weinlaube. Es ist ja oft heiß. So schön im Schatten unter einer Weinlaube. Der Ehemann macht meistens die Schaschlik überm Rebfeuer und wir essen dann unser selbstgebackenes Khachapuri.
Kennst du die Familien mittlerweile persönlich? Ich kann mir vorstellen, ihr seid ja sicherlich öfter mal da.
Ja, klar, die freuen sich ja auch schon immer, wenn man kommt. Ich habe auch schon private Kurse gekriegt.
Man hat mit deiner Reisegruppe die Möglichkeit, auch mit den Leuten gut in Kontakt zu kommen und sich vielleicht über das eine oder andere zu erkundigen, das Leben in Tiflis und vermutlich auch das Essen, die Weine zu besprechen, gibt es da vermutlich genügend.
Ja, genau. Und das sind tatsächlich auch immer sehr schöne Begegnungen, auch am Winzer, die am Weg liegen, die man besucht und sich dann die Methode auch zeigen lässt, wie die ihren Wein machen. Der Kontakt läuft übers Essen tatsächlich, über die Zubereitung des Essens. Das ist einfach ein sehr wichtiges Thema in Georgien. Und dann ist natürlich als Hauptspeise, je nach Region, Chinkali sind ziemlich berühmt. Das sehen aus wie so Riesentortellini, die oben zugemacht werden. Mhm. Und da ist innen ein sehr scharf gewürztes Fleisch, auch mit Koriander, viel Zwiebeln und Brühe drin. Mhm. Weshalb du das nicht mit Messer und Gabeln essen kannst, sondern man muss das an diesem Zipfel nehmen, umdrehen, reinbeißen, ausschlürfen. Also da darf man schlürfen, das ist jetzt nicht, man muss sogar schlürfen.
Ja. Weil es noch ein bisschen heiß ist vermutlich.
Genau. Also ich liebe eigentlich überhaupt die georgische Küche, aber Chinkali ist schon, er gehört auch zu meinen Lieblingsgerichten.
Also ist das, wollte ich dich gerade fragen, natürlich. Wo bist du schwach?
Mm. Ja, genau, bei vielem ehrlich gesagt. Aber
aber ist doch gut, wenn du auch da bereit aufgestellt bist. Was gibt's da zum Nachtisch? Eine kleine Süßigkeit vielleicht noch? Irgendwie was in der Art?
Apfelkuchen. Ich sagte ja, Georgien ist international und es gab auch immer Deutsche in Georgien und da wurde der Apfelkuchen übernommen. Also bei einem Chinkali-Restaurant isst man tatsächlich oft Apfelkuchen zum Nachtisch.
Es ist ja nicht nur die ausgezeichnete Küche, die die Region um Tiflis so beliebt macht. Es sind auch die Weine. Das hast du mir erzählt und du sagst auch, die muss man unbedingt mal probieren. Das ist Weingebiet, also nicht Tiflis direkt, sondern ein bisschen abgelegen. Was ist die Geschichte hinter dem Wein und was macht ihn so besonders?
Also Wein wird seit 8000 Jahren ungefähr, glaube ich, also ewig lang schon hergestellt. Man hat eine Tonamphore gefunden mit Saperavi-Kernen drin. Saperavi ist eine Traubensorte von roten Trauben. Und Tonamphore ist schon das Stichwort. So klassisch gesehen wird der Traubensaft unfiltriert in diese Tonamphoren gefüllt. Ist er komplett abgeschlossen, luftdicht abgeschlossen. Also erst wenn er vergoren ist, wird er luftdicht abgeschlossen und dann schmeckt der natürlich auch speziell nach Ton. Und das nennt man Quefri, diese Tongärung. Und diese Quefri-Weine, die macht man mit Rotweinen, aber klassisch auch mit Weißweinen. Und das ist der typische Wein, der an den großen Familienfesten getrunken wird. Der ist nicht so schwer, weil er komplett vergoren ist, ist überhaupt kein Zucker mehr drin. Und den muss man mal probieren und an den muss man sich aber auch ein bisschen gewöhnen. Aber weil Georgien schon immer eine Exportnation war, was Wein angeht, gibt es auch sogenannten europäisch ausgebauten Wein, der dann in Stahltanks, wie wir gewohnt sind, ausgebaut wird. Nur die Traubensorten, die sind alle autochthon, also schon immer in Georgien und zwar seit Tausenden von Jahren.
Jetzt lass uns mal einen schönen Ausblick auf die Stadt genießen. Wir gehen hoch in Gedanken zur Burg Narikala und der Statue Kartlis-Deda. Sage ich das richtig?
Sagst du richtig.
Gut. Und jetzt genießen wir die Aussicht. Auch von der habe ich gehört, was sehen wir hier oben? Was bietet uns da der Ausblick?
Ja, erst muss man sagen, dass wir nicht gehen, sondern mit der Gondel hochfahren.
Wie schön. Sehr angenehm, bin ich dabei.
Ja, wir sehen einfach auf dieses Flusstal, die Stadt, die sich ja an beiden Seiten des Flusstals entlang zieht. Und man schaut erstmal tatsächlich direkt unterhalb dieser aus Ziegel gebauten ehemals iranischen Festung, schaust du auf die Altstadt mit den bunten Balkonen. Man sieht dann aber auch den Freiheitsplatz mit dem heiligen Georg, eine goldene Statue, wo vorher der Lenin stand. Da sieht man den Rustaveli-Prospekt, man sieht diese Friedensbrücke, man sieht dieses Champignonhaus, nenne ich es immer, dieses moderne Gebäude, den Palast auch, also den Regierungspalast, Präsidentenpalast. Und man sieht diese große Sameba-Kathedrale, die Dreifaltigkeitskathedrale. Das ist die Hauptbischofskirche der Stadt, die 2002 neu gebaut worden ist, als die Stadt genug Geld zusammen hatte, um eine große Kathedrale für alle zu bauen, nachdem ja die Kirche lange verfolgt worden ist, auch in Georgien.
Und wer jetzt so ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist, sich vielleicht für die Geschichte Georgiens oder von Tiflis interessiert, der hat auch noch die Möglichkeit, sich in den Museen von Tiflis danach umzuschauen. Die sind auch empfehlenswert, wie du sagst. Mhm. Was muss man hier gesehen haben? Das Nationalmuseum vermute ich als allererstes.
Ja, unbedingt. Also der Goldschatz ist natürlich großartig. Es ist einfach fantastisch, was sie schon vor so vielen tausend Jahren für wunderschöne Sachen auch gemacht haben. Und es gibt zwei Epochen. Das eine ist die Trialetikultur 2000 bis 3000 vor Christus. Als ich zum ersten Mal die Zahlen las und die Schmuckstücke gesehen habe, dachte ich, das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein, dass man sowas damals schon machen konnte. Und spannend ist natürlich der keuchische Goldschmuck auch. Die Keuchis ist Westgeorgien, den wollten schon die Griechen haben. Das ist so 600 bis 800 vor Christus. Die sind extra nach Georgien, um denen den Goldschmuck zu klauen. Und das kann man jetzt alles eben in diesem Museum sehen und das ist wirklich toll. Es gibt natürlich auch eine große Malereitradition, also das kann man dann in der Nationalgalerie sehen. Pirosmani zum Beispiel ist vielleicht der bekannteste georgische Maler, aber es ist eine große Liebe zur Kunst. Das spürt man auch in der ganzen Stadt. Das sind auch überall im Park zum Beispiel. Hinter der Nationalgalerie sind sehr viele Skulpturen, ein schöner Skulpturenpark mit alten Bäumen, wo man sich auch schön ausruhen kann, ein bisschen flanieren.
Georgien oder Tiflis erlebt ja auch gerade eine Art Run, kann man sagen. Und es gibt eine Möglichkeit, sich ja schon im Vorfeld über die Geschichte des Landes und auch die Geschichte der Stadt zu informieren. Es gibt ein ganz spezielles Buch, das du empfehlen kannst, Ulrike. Welches ist das denn?
Das ist die Nino Haratischvili und sie hat ein Buch geschrieben, Das achte Leben. Und das ist eine Familiengeschichte, die so das ganze 20. Jahrhundert der georgischen Geschichte erzählt. Und 2018 war Georgien Schwerpunkt auf der Buchmesse und die Nino Haratischvili, die schreibt auf Deutsch, weil sie nämlich in Deutschland lebt. Und dadurch ging das auch schnell für alle, dieses tolle Buch zu lesen. Man musste es nicht erst übersetzen aus dem Georgischen. Also das haben auch immer viele meiner Gäste im Gepäck, habe ich schon gesehen. Und die ganze georgische Geschichte, auch dieses Auf und Ab, auch diese Schrecken und diese Widerstandskraft, die die Georgier haben, die erzählt dieses Buch, finde ich, sehr, sehr gut.
Mhm. Es gibt auch ein paar Zeiten, in denen man ganz Besonderes in Tiflis erlebt. Mhm. Ostern sollte man mal da erlebt haben. Das ist etwas ganz Besonderes. Was kannst du uns davon erzählen, Ulrike?
Ostern ist einfach unglaublich. Also die ganze Karwoche ist sehr durchritualisiert. Und da findet ja schon an Palmsonntag so, wie man das nennt, so ein ganz nächtlicher Gottesdienst statt. Und die Georgier sind doch viele noch sehr gläubig, die dann wirklich, das kann man sich nicht vorstellen, hier die ganze Nacht in der Kirche sind. Wobei du kannst raus und reingehen und es wird auch Brot rumgereicht.
Ist auch nicht unhöflich, wenn ich während des Gottesdienstes einfach mal rausgehe?
Nee, das machen alle. Ja. Also man kann sich schon mal ein bisschen ausruhen, rausgehen, wieder reingehen. Aber direkt in der Osternacht ist es so voll, dass du gar nicht reinkommst, wenn du nicht schon wirklich Stunden vorher da bist. Und selbst diese Riesenkirche, die da am Hang neu gebaut worden ist, ist so voll, dass der ganze Platz außenrum voll ist. Und dann wird per Flugzeug wird das Osterlicht aus Jerusalem gebracht. Die landen natürlich nicht direkt vor der Kirche, aber kommen dann mit dem Osterlicht. Und dann wird von innen nach außen dann das ganze Osterlicht verteilt. Und das ist wie so ein großes Happening, wo auch jung und alt alle zusammenkommen. Und das ist sehr, sehr schön.
Ist es noch so die Zeit, in der du am liebsten dort bist in Tiflis oder legst du da dich übers Jahr nicht fest?
Ich finde, dass jede Jahreszeit so seine Besonderheiten hat. Man macht ja auch immer Ausflüge, weil die Umgebung ist so schön. Es wäre schade, nur in Tiflis zu bleiben. Im Frühling ist die Halbwüste grün, David Garetscha, was ganz toll ist. Oder auch, es gibt so eine Höhlenstadt in der Nähe, da ist es im Sommer sehr heiß, das ist im Frühling ganz toll. Während im Sommer macht man dann Ausflüge im großen Kaukasus zu den Gletschern. Auf die Gletscher gehen wir nicht hoch, aber du siehst sie dann. Also für die, die in die Hochgebirge wollen, sind die Sommermonate super. Aber eben September ist halt toll, weil mit Bilisoba, wenn dann halt die Feste sind. Im September, es fängt schon Ende August an, sind auch viele Weinfeste, auch auf den Dörfern sind Feste, Anfang September. Da hat man halt schön Gelegenheiten, auch die ganzen Tänze mal zu sehen. Im Sommer kannst du natürlich in Batumi auch baden gehen. Das ist auch toll.
Was mir aufgefallen ist, Ulrike, in der letzten halben Stunde, immer wenn du von Dingen erzählst, die du gesehen hast, lächelst du ganz oft. Wann merkst du denn ganz besonders, dass das, was du mit deinen Gästen vorhast, auch wirklich da ankommt, wo es hingehört? Also wann sagst du mit Blick auf die letzten Tage, das ist die ganz persönliche Definition von intensiver Leben? Das hat gut geklappt, mehr geht nicht, so muss es sein. So und nicht anders.
Ich finde es eigentlich am schönsten, wenn man Erlebnisse teilen kann. Und zum Beispiel, wenn man so einen großen Kaukasus hochfährt und dann auf so einer Wiese, wo eigentlich nur noch irgendwo eine Kirche ist und Berge außenrum, miteinander ein einfaches Picknick teilt. Ein Käsebrot, irgendwie ein Glas Wein und diese großartige Landschaft miteinander irgendwie zu erleben. Da freue ich mich tatsächlich jedes Jahr drauf. Und das fehlt mir auch immer, wenn ich im Winter zu Hause bin.
Jetzt haben wir ein schönes Bild vor Augen, auch ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Vielen Dank, Ulrike, für deinen Einblick in dein Tiflis, wie du es erlebst. Das hat wirklich Spaß gemacht. Danke dafür.
Ich danke auch. Freut mich, dass ich erzählen durfte von Tiflis.
Und wenn auch Sie jetzt Lust bekommen haben, den Weg mal zu gehen und Ihrem Urlaub diese einzigartige Note mit Studiosus zu geben, dann empfehle ich studiosus.com. Hier erfahren Sie noch mehr über die Reiseleiterinnen und Reiseleiter und Sie bekommen auch alle Informationen, die Sie brauchen für Ihre nächste Reise. Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Mein Name ist René Hausmann. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.